Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin moin und herzlich willkommen zu Holstein 1:1, dem KN-Podcast zu den Störchen von Holstein Kiel. Wir wollen auch in dieser Woche wieder darüber sprechen, was bei Holstein gerade wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten, mir gegenüber mein Kollege Marco Nehmer. Marco, ich grüße dich.
Moin Niklas.
Moin moin. Holstein hat den ersehnten ersten Dreier eingefahren.
Ja,
Fanfare.
Drei Spiele, 5 Punkte. War was?
Ich weiß auch nicht. Was haben wir denn die ganze Zeit geschnackt hier?
Keine Ahnung, wir waren mal wieder irgendwie ahnungslos. Ne? Ja. Auf einmal läuft's wieder. Aber so ist das. Ne? Mit einem Spiel kannst du auf einmal die Deutungshoheit wieder so für dich so ein bisschen in Anspruch nehmen. Ja. Das ist schon krass. Ne? Also klar, der Fußball ist und bleibt einfach ein Tagesgeschäft. Man muss ja aber auch sagen, es war kein unverdienter Sieg.
Nein.
In Toto. Ich weiß nicht, wie hast du es gesehen? Also Holstein war natürlich, finde ich, was jetzt Ballbesitz und so weiter angeht, das war auch klar irgendwie unterlegen, aber trotzdem hat man das Spiel nicht aus der Hand gegeben und trotzdem über weite Strecken, finde ich, kontrolliert. Ne?
Also in allererster Linie muss man sagen, war es endlich mal wieder ein Spiel, was Spaß gemacht hat. Das war das Erste. Spaß gemacht hat anzuschauen, hohe Intensität, zwischendurch ein bisschen Gehacke, fand ich auch, aber insgesamt doch einfach ein knackiges, schönes Spiel.
Ja, man könnte auch sagen intensiv.
Genau. Und das ist ja auch das, was wir hier über Wochen quasi gepredigt haben. Es ist ja am Ende, kannst du mit einer Niederlage ja viel, viel besser leben, wenn du das Gefühl hast, als Fan, wenn du das Gefühl hast, die Mannschaft hat ihr letztes Hemd auf den Platz gelassen und hat eine engagierte Leistung gezeigt. Und das war diese Woche auf jeden Fall oder vergangenes Wochenende auf jeden Fall so.
Definitiv. Es war diszipliniert. Man war auch über Strecken leidensfähig und am Ende halt in Überzahl halt auch abgezockt. Ja, ne?
Klar.
Also es ging eigentlich so los, wie man es erwartet hat, dass Magdeburg mehr vom Spiel hat, was ja normalerweise sonst so irgendwie Holsteins Revier ist, dass man irgendwie das Spiel dominiert, über Ballbesitz ins Spiel kommt. Da ist Magdeburg natürlich aber eine außergewöhnliche Mannschaft einfach in dieser Liga und Holstein hat sich auf dieses Spielchen so ein bisschen eingelassen. Und hat, finde ich, so bis zur 30. Minute auch sehr gut gemacht. Danach wurde es dann so ein bisschen kribbelig, weil Magdeburg auch ein bisschen zwingender in den eigenen Aktionen war, noch mehr rotiert ist, das Spiel noch mehr in die Breite gezogen hat, mit noch mehr Tempo dann über die Flügel ins Zentrum kam und so. Da wurde es ein bisschen hakelig, ja. Aber ich finde, bis zur 30. Minute war das ein sehr guter Auftritt, ne? Also, weil Magdeburg seinen Ballbesitz in Zonen hatte, wo sie ihn gerne haben konnten. Holstein hat das Zentrum einigermaßen gut kontrolliert. Und was mir in diesem Spiel einfach fast über die gesamten 90 Minuten gut gefallen hat, ist einfach dieses aggressive Herausrücken in den wichtigen Momenten. Da hat die Abwehr und auch das Mittelfeld wirklich einen sehr guten Job gemacht. Ne? Und
absolut.
Ich fand es auch schon im Anlaufen, fand ich es stark. Man ist mit 3 Mann angelaufen, mit Pichler, mit Skripski, mit einem Finn Porat, der den immer nach vorne geschoben hat, hat so ein bisschen das Zentrum zugestellt. Magdeburg auf außen gelenkt, da sollte dann der Zugriff erfolgen. Das hat hin und wieder auch echt gut geklappt. Gerade auch über die linke Seite, muss man ja sagen. Wer hat da gespielt? Fiete Arp, witzigerweise, als Schienenspieler.
Ja.
Wir hatten es nicht mehr so richtig für möglich gehalten. Ich erinnere mich an dieses Spiel in der letzten Saison. Ich meine, es war das Heimspiel gegen Paderborn. Da hat er den Job auf der rechten Seite gemacht.
Ja.
Nach vorne gute Aktion gehabt, nach hinten war das aber haarsträubend.
Ja, absolut.
Das war diesmal echt anders.
Das war anders und das, finde ich, zeigt ja auch das, was viel gepredigt wird, was bisher noch nicht so richtig mit Leben gefüllt war, diese Ausgeglichenheit und qualitativ hochwertige Breite im Kader. Ne? Also wir haben Ausfälle kurzfristiger Natur von Fabian Reese, der für dieses Spiel vor allen Dingen im 3-5-2 fast unerlässlich scheint.
Man hatte zumindest bisher den Eindruck, dass er so der Einzige ist, der da auch mal für Gefahr sorgen kann, der mal was Besonderes macht.
Der fällt kurzfristig mit Corona aus, dann ein Timo Becker, der sich von jetzt auf gleich in die Mannschaft gespielt hat, fällt aus mit einem grippalen Infekt.
Der bisher einer der stabilsten war, fand ich in den vorigen Spielen.
Und der auch schon getroffen hat, also wirklich ein fester Bestandteil dieser Mannschaft geworden ist, als Neuzugang. Und Luis Holtby, der ja vorher schon ein bisschen auf der Kippe stand, wo man eigentlich dachte, ne, es funktioniert.
Ja, man ging davon aus, weil er auch wieder normal, eigentlich einigermaßen normal mittrainiert hatte, ja, die Woche, dass er mindestens im Kader steht, wenn ja, ich in der Startelf war, dann genau, gar nicht dabei. Ja, das war dann schon irgendwie so ein Blow. Aber,
ja, aber dann springen halt, dann springen die andere in die Bresche, ne? Ja. Das ist ja so diese, was im US-Sport immer viel zitiert wird, diese Next-Man-Up-Mentality. Das heißt, nicht lange lamentieren, der nächste haben wird reingebracht. Next-Man-Up-Mentality, können wir machen, ja. Muss man vielleicht
oder
zu viel,
Vorbehalt.
Muss man vielleicht zu viel erklären, wir überlegen noch. Auf jeden Fall ist das halt das, wo Holstein von profitieren kann, dass wirklich der Kader groß ist und dass der Kader auch nicht nur groß ist mit, ja, wie soll man es sagen, ohne es despektierlich zu nennen, also nicht nur Bankdrücker per se, sondern da kommt dann halt ein Patrick Erras von Anfang an, der im Sommer schon abgeschrieben war, eigentlich Wechselkandidat und nur noch die Frage war, wann und wohin er geht.
Hat ja selbst in den Testspielen teilweise überhaupt keine Einsätze gesammelt und so, ja, er war wirklich außen vor. So.
Der kommt rein, ja, ist ein super Stabilitätsanker, als wenn der nie was anderes gespielt hätte als Holstein-Abwehrchef, so ungefähr. Mhm. Den kannst du reinbringen. Du siehst das auch in den Einwechslungen, kommt ein Alexander Ignowski rein. Und gut, da wissen wir, dass man den immer reinschmeißen kann. So,
der
aber
beißt immer,
wieder,
der kratzt immer, egal in welchem
wieder
Spiel.
Wieder bewiesen, ne, dass es geht. Und das ist einfach was Holstein auszeichnet, gepaart mit dieser Mentalität und diesem Engagement, was wir jetzt auf dem Platz gesehen haben, ist das ja, was diese Mannschaft auszeichnet, was jetzt zum ersten Mal auch wirklich sichtbar war.
Genau, und ein Marvin Schulz, der in die Abwehrkette, ja, dann gerückt ist, sein bestes Spiel, finde ich, bisher im Kieler Trikot gemacht hat, der wirklich sehr, sehr überlegt war, sehr zweikampfstark, wirklich gut von hinten raus organisiert, zusammen mit einem Erras und einem Commander, die waren eigentlich, finde ich, so was die Organisation geht, fast auf demselben Level.
Ja.
Ein Erras hast du schon angesprochen. Was der halt kann, ist einfach von hinten raus ein ordentliches Stellungsspiel haben, Bälle vorher schon antizipieren. Ein Problem kriegt dann natürlich dann, wenn es ins 1 gegen 1 so ein bisschen geht. Das hat man natürlich auch beim Ausgleich gesehen. Checker schlägt da diesen Haken gut. Da hätten vielleicht auch andere Verteidiger schlecht ausgesehen. In dem Moment, da ist er dann vielleicht ein bisschen zu hüftsteif. Aber er ist eigentlich in der Lage, finde ich, aus der Abwehrkette diese Situation schon vorher zu antizipieren. Ja. Und das ist eine Qualität, die er hat, ja.
Dass man sich im Spiel mal verladen lässt, das ist ja immer so. Das ist genau wie, du hast die Phase angesprochen, zwischen 30. und 45. Minute, dass du in einem Spiel Phasen hast, wo du unter Bedrängnis gerätst. Das ist ja immer so, ne? Dass du musst halt versuchen, diese Phasen zu überstehen und deine eigenen Phasen zu nutzen. Gleiches gilt dann im Kleinen für Zweikämpfe oder du musst halt gucken, dass du, wenn du einen Zweikampf verlierst, dass du ihn nicht so verlierst, dass du der letzte Mann in der Kette bist und dann ist halt scheiße.
Genau, vorher Zugriff.
Sondern genau vorher oder mit Unterstützung oder wie auch immer.
Genau, das war ja das, was ich meinte, so dieses Herausrücken, dass man oft eigentlich schon Szenen im Mittelfeld abgelöscht hat, dadurch, dass ein Verteidiger wirklich derart gut antizipiert hat, rausgerückt ist, zur Grätsche ausholt oder einfach den Gegenspieler blockt. Ja. Und das hat wirklich sehr gut funktioniert in diesem Spiel. Und das war eigentlich in den Spielen vorher so ein Manko, ne?
Absolut, absolut. Und dann ist es halt, es ist ja, Achtung, steile These, es war nicht alles super, aber es war auch nicht vieles schlecht. So. Du hast da immer ein Spektrum und du hast in diesem Spiel einfach das Positive, was überwogen hat. Und du hast natürlich dann auch ein bisschen Spielglück, muss man auch sagen. Wenn Magdeburg zu 11 das Ding zu Ende spielt, dann ist die Drangphase
nochmal
heftiger. So. Das spielt Holstein natürlich in die Karten. Aber es ist ja auch etwas, was Holstein zumindest die erste gelbe Karte war einfach nur dämlich, diese Schwalbe vorne, tut mir leid, also das war, muss man nicht machen, das waren ja, weiß ich nicht, halber Meter Abstand und dann zum Flug angesetzt.
Dass man auch der Meinung ist, bei einem Videoschiedsrichter, den wir seit einiger Zeit haben, irgendwie zur Schwalbe
ausholen zu Sicherung durchgebrannt.
Ja, irgendeine Synapse falsch gefunkt.
Kollege Lawrence, aber das Zweite ist ja von Holstein herbeigeführt. Es ist erzwungen, ne? Dieses Foul ist erzwungen. Der Pass ist super in die Tiefe, der Tiefenlauf von Skripski.
Okay, ich kann diesen Ball noch erreichen. Er legt alles in seinen Sprint, weil er weiß, okay, wenn ich jetzt hier voll durchziehe, dann komme ich diese halbe Fußspitze vorher an den Ball.
Ja.
Dann ist es natürlich auch dämlich von dem Lawrence, aber in erster Linie geht das Ding halt im Positiven gesehen auf Skripskis Kappe.
Ja,
Karte, ne?
Das ist halt ja dann auch für einen Verteidiger so eine Entscheidung in Bruchteilen von einer Sekunde. Gehe ich dahin, ziehe ich zurück. Da hast du dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr im Kopf, dass du schon gelb hast oder wie auch immer. Das kann ja passieren. Das ist für mich eine andere Herangehensweise, als sich zu überlegen im gegnerischen Strafraum, ich mache jetzt hier mal den Andi Möller, die Schutzschwalbe sozusagen. Und das ist ja aber wirklich das, diese Fehler des Gegners zu erzwingen, das fehlte Holstein halt in den ersten Spielen komplett.
Definitiv.
So, und das ist jetzt ein ganz großer Faktor gewesen. Und dann ziehst du das Spielglück auch in gewisser Weise auf deine Seite. Und dann hast du auch ein bisschen Glück, dass Magdeburg halt nicht alles ausnutzt und dass sie dir nicht am Ende das 2-2 reinhauen, wo du 4 Konterchancen vertändelt und vergeben hast.
Ja, da hätte Ochi Fried zum Beispiel schon lange den Deckel drauf machen können. Und so
oder auch schon erste Halbzeit, diese eine, ich weiß gar nicht mehr, wer es war von Magdeburg, wo auch super zurückgelegt wird in den Rückraum und der schießt aus 8,10 Metern übers Tor. Ja,
genau.
Also da ist das ganze Tor offen, da kann auch ein Gegentor fallen. So, aber das ist eine wäre Fahrradkette, wie Lodder sagt. Solche Szenen
in jedem Spiel, genau. Ne? Und das wird auch immer wieder gepredigt, ja, es wird immer wieder enge Situationen geben, du brauchst das Spielglück, aber am Ende war es trotzdem halt auch, dass man sich das Spielglück irgendwie erzwungen hat.
Genau.
Ich finde, ja, wie gesagt, in der ersten Halbzeit, das war schon sehr, sehr solide, sehr überzeugend und dann hast du natürlich mal wieder einen Standard gehabt. Ne? Standards sind dieses Jahr irgendwie Holsteins Waffe. Ne?
Ja,
wieder absolut. Eine Ecke, man hat sich in dieser Phase gerade sehr viele Ecken rausgeholt, dadurch, dass man das Pressing so gut leiten konnte, diese Balleroberungen hatte, dann gute Konteransätze hatte, aus denen dann oft halt ein Standard wurde, häufig halt der Eckball und dann, ja, mach wieder geil, ne? Also irgendwie funktioniert's. Und das war jetzt auch nicht wieder gezaubert oder so, aber es war einfach ein konzentriert ausgespielter Standard von Arp reingebracht. Ich meine, Pichler setzt zum Kopfball an, wird geblockt, kriegt dann selbst die Chance, nochmal um den Verteidiger herum abzuziehen, trifft den Pfosten, dann natürlich das Glück, dass der Ball zu Komenda springt, der aber auch wiederum so
wach. Er bleibt in der Situation, ne?
Der so wach in der Birne ist, dass er diesen Abschluss dann präzise aufs Tor bringt. Auch das ein wichtiger Faktor, wieder wach sein im Spiel. Dann fällt dir halt mal einer vom Laster vor die Füße. Und wenn du dann da bist und konzentriert bist, dann schießt ihn halt ein, ne? Und das war wirklich schon so der Schlüssel zu mindestens einem Punkt in diesem Spiel.
Ja.
Dann klar, hat man natürlich ein bisschen Glück gehabt, dass die Halbzeit irgendwann kam, ne?
Ja, gut. Aber das ist diese Standardstärke, die jetzt auftaucht, die ja so völlig konträr ist zu dem, was wir in der vergangenen Saison gesehen haben.
Ja, man reibt sich die Augen
irgendwie ein bisschen. Das ist ja aber auch, das ist wie jetzt insgesamt zu diesem Spiel. Es scheint, als wenn da einfach ein Schalter umgelegt worden wäre. Was das jetzt für Faktoren sind, die dazu geführt haben, kann man ja so gar nicht genau sagen. Also es kann nicht, um das mal festzuhalten, es kann nicht daran liegen, dass für die Standards jetzt Alexander Hahn zuständig ist und nicht mehr Dirk Bremser, das ist ja Quatsch. Also
ich glaube, die machen sie übrigens auch zusammen.
Ja, also es ist nicht so, dass einer egal, da komplett drauf hat. Genau, wen man da federführend nennt. So, Dirk Bremser hat in der vergangenen Saison viel, viel Arbeit, Energie in Standards gesteckt und das akribisch ausgearbeitet und es hat nicht funktioniert. Jetzt funktioniert es, als wenn es irgendwo Klick gemacht hat.
Und zwar mit den gleichen Mitteln, ne?
Ja,
wie wir es auch schon letzte Woche mal eigentlich besprochen haben.
Es ist ja jetzt nichts, es ist nicht fancy oder so, ne? Es ist Standard. Standard.
Fancy ist, was Erfolg hat, deswegen ist es auch fancy.
Ja, aber es sind Standards sozusagen. Es ist keine Raketenwissenschaft, ne? Aber die Ausführung passt, das Timing ist viel besser. Und das ist ja auch nicht zu erklären, dass es jetzt in der Sommervorbereitung auf einmal einen Trainingssprung gegeben hat in Sachen Kopfballtiming.
Nein,
bei der
das
Ecke
ist alles, auch wenn ich das Wort nicht gerne verwende, aber es ist auch irgendwie Mindset, ne? Also, dass du so rangehst an diesen Standard, dass du weißt, okay, wenn du jetzt mit voller Konzentration hier deine Aufgabe, die du individuell bei diesem Standard hast, abarbeitest, erhöhst du halt den Erfolg, den mannschaftlichen Erfolg, dass das Ding am Ende auch drin sein kann. Ja. Oder dass du mindestens den Ball wieder eroberst.
Genau, zweite Bälle reichen ja manchmal
Szene
schon.
Und in einer Phase, in einer Zone, wo du wirklich nochmal für Gefahr sorgen kannst.
Ja, also irgendwo hat es da Klick gemacht, jetzt auch von vergangener Woche zur jetzigen Woche, vom Pokal aus. Das ja jetzt durch den Liga-Alltag und durch den Sieg in der Liga schon fast schon wieder ein bisschen im Hintergrund
ist. Irgendwie ist das wieder hinten übergefallen so ein bisschen.
Bei der Auslosung zur zweiten Runde wird es wiederkommen.
Genau. Da gibt es nochmal den Phantomschmerz. Ne?
Genau.
Wo ist denn die Kugel mit unserem Logo?
Ja, aber ja, also jetzt, wir sind, um im Bild zu bleiben sozusagen, nochmal rechtzeitig von der Fehlstartrampe wieder in die sichere Basis zurückgekehrt.
Neustart.
Genau. Das jetzt sieht es alles schon wieder viel besser aus, aber kann natürlich auch nach dem kommenden Wochenende schon wieder alles ein bisschen prekärer aussehen. Du hast gesagt, es ändert sich täglich oder wöchentlich.
Ja, genau. Aber ich glaube, dieser Sieg gibt einem erstmal die Ruhe und gibt einem auch die Überzeugung, dass du natürlich jetzt eine Trainingswoche hinlegst mit der Überzeugung, dass du halt in der Lage bist, dich so anzupassen und dich so aufzuraffen, dass du halt Erfolg hast in dieser Liga. Und ich glaube, das ist jetzt einfach ein ganz, ganz, ganz wichtiges Fund in dieser Vorbereitungswoche. Und jetzt werden auch viele wieder zurückkehren. Jetzt wird ein Luis Holtby höchstwahrscheinlicher zurückkehren. Heute wird Training sein, ne? Ich werde wie letzte Woche wieder zeitig los müssen zum Training. Werde gucken, ob der Kollege Holtby dann wieder voll mitzieht. Aber da sind ja auch noch ein paar andere Gesichter, die jetzt zurückkehren. Ne? Finn Bartels kam jetzt zumindest wieder rein. Ja. Wirkte auch, ehrlich gesagt, körperlich nicht gehemmt, sondern eigentlich spritzig für die Phase, in der er jetzt drin war. Auch der wird möglicherweise am Wochenende wieder auf mehr Minuten kommen. Und dann dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, dass ein gewisser Hauke Wahl sein Comeback gefeiert hat, nach vielen, vielen Monaten.
Fast 7 Monate, glaube ich, ne? 6,5 Monate.
Ja, genau. Das letzte Spiel hatte er, ich meine, es war Mitte Januar, genau, auf Schalke, ja.
Ja, also man hat es ihm ja auch angesehen nach dem Spiel, hat gestrahlt, einfach mal wieder ein paar Minuten, auch wenn es nur, glaube ich, 5+ Nachspielzeit waren, auf dem Platz zu stehen, einfach diesen nächsten Schritt gemacht haben, weil dürfen wir auch nicht vergessen, vor 2-3 Wochen oder so klang das bei ihm jetzt auch nicht so optimistisch, dass das, und auch bei Rapp nicht, dass das jetzt so demnächst schon wieder Spieltagskader sein kann. Also es hat mich
schon gewundert, dass er denn zumindest in den Kader kam und dann auch tatsächlich zum Einsatz kam. Wobei man von den Trainingsleistungen her, wenn man es so beobachtet, jetzt auch den Eindruck hatte, okay, der könnte. Aber es klang ja immer so, ja, wir müssen vorsichtig sein, wir müssen ihn behutsam aufbauen. Es kann auch immer noch mal einen körperlichen Rückschlag geben. Alles in Ruhe, alles kommt. Man dachte, der wird jetzt noch ein bisschen länger irgendwie vielleicht bei der zweiten Mannschaft eingesetzt. Aber dass er denn so schnell kommt, das war jetzt ja auch kein Geschenk. Also es war nicht quasi irgendwie ein Goodie des Trainerteams, sondern das war in einer prekären Situation, wo man damit rechnen konnte, dass Magdeburg noch mal kommt in der Schlussphase und in der Nachspielzeit. Also es war jetzt nicht so, den wechseln wir mal hier beim Stand von 3-0 ein und dann kann er sich noch ein bisschen feiern lassen von den Auswärtsfans. Die übrigens auch wieder einen sehr guten Support geleistet haben, muss man dazu sagen. 600 bis 700 waren es ungefähr.
Hat auch dazu beigetragen, zu diesem Gesamtpaket schönes Spiel, ne? Also Energie auf dem Rasen, Energie auf den Rängen, sowohl Magdeburg als auch von vielen, ich weiß nicht, wie viel es nachher waren, 700?
Ja, ich meine so 700.
Aus Kiel, also toll, wirklich, wirklich toll. Mannschaft hat es ja auch nach dem Spiel mit Selfies und Fotos und so gerne dokumentiert, dass der Block voll war. Auf jeden Fall, also das spielt dann auch alles damit rein. Und bei Hauke Wahl, also ich fand symptomatisch, sinnbildlich, wie auch immer man das jetzt dann adjektivieren möchte. Hauke Wahl steht an der Seitenlinie und Alexander Mühling kommt fast im Vollsprint an die Wechselzone, um ihm die Kapitänsbinde wieder an den Arm zu stecken. Genau. Ne? Also da siehst du halt auch, dass auch wenn der 7 Monate raus war,
Das ist der Kapitän dieser Mannschaft. Genau. Ja, genau. Und er war ja auch in der Phase, wo an Spielen wirklich nicht zu denken war, war er immer mit dabei, auch auswärts, war auch, wie man so hört, in der Kabine, hat teilweise auch nochmal Worte an die Mannschaft gerichtet. Also der war wirklich mittendrin, ne? War so eine Art verkappter Co-Trainer, wobei Luis Holtby ja auch so ein verkappter Co-Trainer ist, der in dem Fall dann gespielt hat. Aber er war der Verkappte, der halt nicht auf dem Platz stand.
Genau, man braucht ja mehrere Co-Trainer.
Genau,
Deswegen, das passt schon. Da ergänzen die sich, glaube ich, ganz gut. Also,
ein paar Häuptlinge, solange es auch noch Indianer gibt.
Ja, genau. Und ja auch unterschiedliche Charaktere als Anführer dieser Mannschaft, ne? Muss man auch sehen. Also Holtby ist ja eher ein Lautsprecher auf dem Platz. Jetzt neben dem Platz gar nicht so, aber so auf dem Platz, der sich auch nicht zu schade ist, mal ins Verbalduell zu gehen. So. Alex Mühling, der jetzt ja die Kapitänsrolle ausgeführt hat, eher ein ruhiger, stiller Lenker.
Quiet Leadership oder so hat es, glaube ich, eins
Karl. Hauke Wahl ist irgendwo dazwischen, der auch sehr besonnen agiert als Führungsfigur, aber durchaus auch mal
dazwischen
Ton hauen sagen kann. Ja, ja. So.
Aber halt nicht in der Frequenz, wie es ein Luis Holtby halt macht.
Genau. Ne? Ja. Und wenn du diese Charaktere so miteinander verbinden kannst, dass alle miteinander klarkommen, dass die Mannschaft auch mit allen klarkommt, das scheint wirklich so zu sein. Also auch jetzt in den Wochen vorher, man ist da ja auch immer ein bisschen in der Bewertung, finde ich, ist es manchmal schwierig, ist das jetzt, sind das schon Durchhalteparolen oder ist das wirklich mit Leben gefüllt? Die Stimmung in der Mannschaft, das hat man jetzt auch auf diesen Bildern vor dem Blog und so gesehen, Stimmung in der Mannschaft ist gut, diese Mannschaft ist absolut intakt. Das kann man, glaube ich, auch von außen durchaus.
Und das ist nicht den Scheinwahren, sondern das ist eigentlich das, was man auch in jedem Training so wahrnimmt. Ne? Ja. Dass diese Mannschaft schon in sich geschlossen ist. Du hast es halt angesprochen mit einem Alex Mühling, der mit der Kapitänsbinde an die Seitenlinie rennt. Dazu gehört natürlich auch, dass ein Alex Mühling seinen Strafstoß abgibt an einen Benedikt Pichler, um dem Stürmer endlich nach Monaten mal wieder seinen Torerfolg zu geben. Ne?
Ja, wahrscheinlich so eine Mischung auch aus beiden. Ne? Alex Mühling weiß ja selbst, dass er im Moment in einer kleinen Formdelle steckt und vielleicht spielt das mit rein. Klar, dieser Gedanke an Pichler, der 700 paar zerhackte Minuten ohne Tor war, spielt dann auch mit rein.
Wobei Mühling den ja in Fürth zumindest beim Auftakt wirklich sehr souverän und frech reingeflext hat.
Ne? Das stimmt. Jetzt dann danach, aber in Mannheim weiß man nicht, ob er jetzt der fünfte Schütze gewesen wäre.
Ich denke,
wahrscheinlich
dass
schon.
Die wahrscheinlich den besten Schützen noch am Ende
möglich,
haben wollen.
Ja, das ist möglich. Also auf jeden Fall. Und das hat ja unser allseits geschätzte Kollege Geidel.
Grüße gehen raus.
Ja, auch so geschrieben in der Benotung der Spieler. Es war eine Entscheidung für die Mannschaft. Definitiv. Ja. Das war es definitiv. Und das ist die nächste Geschichte, die dieses Spiel schreibt, nämlich die Beendigung der Torflaute von Benny Pichler.
Ja, der wirklich, finde ich, bisher keine schlechte Saison spielt, sondern eher eine gute. Also ich finde schon, dass er in den Spielen zuvor auch immer gut gearbeitet hat. Natürlich dann häufig allein auf weiter Flur war, wenn er den langen Ball kriegt, ihn verarbeitet, häufig auch gut verarbeitet, aber dann rückt halt keiner aus dem Mittelfeld nach. So. Er war echt so ein bisschen irgendwie, um es jetzt mal übertrieben zu sagen, so die ärmste Sau. Hat sich trotzdem seine Chancen erarbeitet, erinnert sei an diese eine in Mannheim, wo er ins Zentrum zieht und dann scharf abzieht und nur knapp das Tor verpasst. Ja. Immer nah dran irgendwie, aber natürlich, das rattert bei einem Stürmer einfach irgendwann im Kopf. Und als Stürmer bist du immer Psychologe, auch in eigener Sache und musst dann irgendwie zusehen, dass du dir deinen eigenen Torerfolg erarbeitest. Und wenn das so möglich ist, dass der Kollege dir halt den Ball überlässt und dann nagelst du ihn rein. Das war natürlich jetzt einfach nur ein Elfmetertor. Aber das kann so viel freimachen, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch.
Ich glaube, es hätte ihn gewurmt. Natürlich hat er den Assist vor dem 1-0 gegeben, aber dass er den nicht selber reingemacht hat oder so, das würde dann wieder arbeiten in so einem Stürmer. Ne? Ja, dann haderst du mit dem Schicksal, dass du da nur den Pfosten
triffst. Genau, es kommt halt so der Gedanke so, ach, kann doch nicht angehen. Ne?
Ja.
So,
schon wieder.
Ich weiß nicht, wie man das auf Österreichisch denkt, aber ich spreche kein Österreichisch. Ich weiß es nicht.
Ich wollte gerade irgendwas raushauen, aber ich bin da zu norddeutsch.
Ja klar, das spielt eine Rolle. Und dann muss man auch sagen, es war einfach nur ein Elfmeter, es war wirklich einfach nur ein Elfmeter, es war einfach flach durch die Mitte, einfach rein, scheißegal, einfach rein. Und
hätte ich auch sein können, dass du da wieder zu verkopft im Abschluss bist und den dann richtig schön reinflexen willst oder die Sicherheitsvariante wählst oder so.
Einfach rein, Torerfolg, Spielerfolg, dadurch dann ja auch der entscheidende Treffer.
Ja, natürlich, dadurch irgendwo Matchwinner, auch wenn die ganze Mannschaft eigentlich Matchwinner war, aber ich meine, er hat danach ja auch noch im Interview gesagt, so hat sich auch nochmal dezidiert bei einem Alex Mühling bedankt, dass er ihm den Elfmeter überlassen hat und dass er froh ist, dass jetzt der Knoten aufgegangen ist.
Ja.
Also in diese Bewertungsschiene kam er dann sofort, dass er für sich halt auch mental das Gefühl hatte, okay, hier ist jetzt was gelöst, weil ich habe dieses verdammte Ding gemacht und muss nicht mehr die Minuten zählen. Ne?
Ja, ich glaube, das kann befreiend sein. Und das wird dann, haben wir ja auch schon vor zwei Wochen oder letzte Woche auch schon drüber gesprochen, das wird dann auch mit einer erhöhten Konkurrenzsituation, dadurch, dass Ochi Vried wieder fitter ist und dann, wenn Rehse wieder genesen ist, hoffentlich schnell dann ist Arp auch wieder ein Kandidat für weiter vorne und so und dann ist das für ihn, fürs Selbstbewusstsein, fürs Standing ist das natürlich das Beste, was dir passieren kann, dass du einfach Tore schießt. Dafür ist er da.
Ja. Wobei Arp weiter vorne, da will ich auch noch mal eine Lanze brechen für Skripski. Wir haben es ja schon kurz gemacht beim Rausholen des Elfmeters.
War keine
Absicht.
Den fand ich
sehr gut, sowohl im Anlaufen als auch Raumdeuter ist ja eigentlich so ein Terminus, der einem Thomas Müller gehört. Aber ich fand es schon sehr gut, wie er sich auch zwischen den Linien bewegt hat und so. Das hat mir durchaus auch gefallen, was er da vorne gemacht hat. Und da wird die Konkurrenzsituation natürlich jetzt auch höher, ne? Wenn Finn Bartels jetzt natürlich auch, wie schon angesprochen, zurückkommt. Und man muss natürlich jetzt mal schauen, wie es mit dem Fabian Rehse läuft, ob der jetzt gleich wieder einsteigen kann, ob er schon eine Option ist für 60, 70, 80, 90 Minuten am Wochenende oder ob man da sagt, wir sind nach einer Corona-Infektion mal eher ein bisschen vorsichtig, dann kannst du den Fiete Arp halt problemlos nach diesen Eindrücken des Spiels da auf die Seite stellen.
Ja, und wenn das zu viele Stürmer sind, dann müssen wir halt umstellen aufs WM-System. Ne? Dann spielen wir 3-2-5.
Ja, passt schon. Oder wie die Brasilianer damals, 4-2-4
Rechter Läufer, ne? Dann ab macht den Hidekudi und dann läuft das.
11 Stürmer sollte es sein.
Genau, so sieht's aus. Gegen Braunschweig nicht zu erwarten. Ein 4-2-4.
Höchstwahrscheinlich nicht, weil man, denke ich, dann ins offene Messer laufen würde, weil richtig. Braunschweig auch was kann. Man mag es kaum glauben, wenn man so ein bisschen auf die Tabelle schaut. 3 Spiele, 0 Punkte Braunschweig. Schlechter Start als Aufsteiger. Kennt Holstein auch aus der letzten Saison.
Ja, und du musst, finde ich, das alles ein bisschen in Relation setzen. Sie sind punkt- und torlos, das sieht scheiße aus. Aber guck dir die Gegner an. Du startest gegen den HSV.
Scheiterst
du an deinem eigenen Unvermögen.
Ja.
Dann spielst du gegen Heidenheim. Absolut kein Geschenk.
Nee.
Dann hast du ein Pokalspiel gegen Hertha. Ich glaube, das 5. Mal gegen Hertha in den letzten 7 Jahren oder so. Braunschweig-Hertha ist safe.
Ja, ist mittlerweile ein Klassiker. Ne?
Und schlägst sie wieder. Ist aber auch nicht das erste Mal. Machst super Spiel. Und dann hast du es in der Liga mit so einem wirklich Liga-Schwergewicht, muss man sagen, zu tun, nämlich mit Darmstadt. Die halt auch ihre Punkte holen, wenn sie mal nicht so gut spielen. Und diese 0-1 Niederlage, die ist ja jetzt auch nicht, wie soll man sagen, das ist kein Offenbarungseid oder
kein,
so.
Kein Armutszeugnis für einen Absteiger, dass du gegen Darmstadt für einen Aufsteiger, dass du gegen Darmstadt verlierst. Ja. Ne? Auch das kann passieren. Alle Niederlagen konnten passieren. Wie du es schon angesprochen hast, gegen hochklassige Gegner. Wie man so hört, ist bei Braunschweig halt weiterhin die Überzeugung da, dass irgendwann die Punkte sich einstellen. Man ist sehr überzeugt vom Weg unter Trainer Michael Schiele, der einen guten Fußball spielen lässt. Sie haben auch gute Kicker in ihren Reihen, das muss man sagen. Ja. Das ist jetzt keine Mannschaft, wo du auf dem Papier denkst, oh mein Gott, das reicht doch niemals für diese Liga. Also natürlich sind sie nicht so breit aufgestellt wie Holstein jetzt, aber ich finde, sie haben schon eine talentierte Mannschaft, die in dieser Liga sicherlich irgendwann ihre Punkte holen wird. Ja. Ob es dann am Ende für den vorzeitigen Klassenerhalt oder überhaupt den Klassenerhalt reicht, das lässt sich sowas von schwer sagen, aber es ist eine Mannschaft, die in dieser Liga auf jeden Fall mithalten kann.
Genau, und da finde ich ist auch der Unterschied zum letzten Aufstieg von Braunschweig, wo es ja dann sang- und klanglos wieder runterging. Ja. Die Qualität ist höher in dieser Saison, auf jeden Fall.
Aber damals haben sie Holstein auch gefordert.
Das muss man auch sagen.
Das Spiel zweite Saisonspiel
0-0? Ja, es war 0-0, ganz furchtbares Spiel. 0-0, ganz grausam. Haben sie, aber im Endeffekt waren sie zu schwach für diese Liga. Das ist jetzt, finde ich, genau wie du sagst, nicht so. Michael Schiele bekommt die Ruhe, die er braucht, von Sportchef Peter Vollmann.
Grüße gehen raus, ehemaliger Kieler.
Genau, sehr bekannt und erfolgreich gewesen in Kiel. Bekommt von Peter Vollmann, der damals ja auch so komisch rausgeworfen wurde als Herbstmeister bei Holstein, die Ruhe, Ruhe, die er braucht, und die Ruhe zum Beispiel, die er auch in Würzburg nicht bekommen hat. Da konnte er gar nicht zeigen, was er für ein Trainer ist, in dem Sinne.
Ja, so, da war man aus Fansicht auch etwas bitterbös auf die Vereinsführung, dass man den Erfolgstrainer so schnell vor die Tür setzt. Ja. Ich glaube, nach, was waren es, irgendwie 3-4 Saisonspiele oder so. Sowas.
Genau.
War, glaube ich, auch übrigens direkt vor dem Spiel gegen Holstein, meine ich damals.
Holstein und die gegnerischen Trainer.
Es ist eine
Neverending Story.
Ja.
Da habe ich jetzt aber keine Befürchtung um Michael Schiele, auch wenn Braunschweig in Kiel verliert. Braunschweig hat eine talentierte Truppe, die haben einen Kern von den Spielern, die in der dritten Liga performt haben. Haben
eigentlich ein Erfolgsmodell, mit dem Holstein ja auch damals gefahren ist.
Ganz genau, haben punktuell sich verstärkt. Emanuel Ferrei von Dortmund 2.
Genau, wir haben ihn neulich schon angesprochen. Kann so ein X-Faktor sein in dieser Mannschaft, definitiv.
Genau. Wirbelwind, also da weißt du, dass du, wo wir vorhin von Patrick Erras und Hüftsteifigkeit gesprochen hast, wenn du den gegen Ferrei stehen hast, weißt du, das ist ein Mismatch.
Jo, genau.
Der spielt den Deswegen Knoten musst du in die
das
Beine.
Vorher schon verhindern.
Rein schon anatomisch spielt er in dem Knoten in die Beine. Das ist jetzt auch gar nichts Abwertendes gegen Patrick Erras, aber das ist einfach ungleich, das Duell. Da musst du genau das halt vorher die Kreise einschränken, weil wenn der aufzieht, dann zieht der richtig auf und dann hat der Tempo und dann hast du vorne, auch wenn er noch nicht getroffen hat, aber du hast einen Anthony Uja, der Erstliga-Erfahrung noch und nöcher hat.
Der
es
über Jahre nachgewiesen hat, dass er seine Buben
machen kann. Über den Michael Schiele jetzt ja auch gesagt hat, so auch wenn er noch nicht getroffen hat, man sieht einfach, dass der höherklassig gespielt hat, wie der sich fallen lässt, wie der zukommt, wie der Bälle ablegt und so. Das hat man zum Beispiel ja auch letzte Saison im Holstein-Stadion gesehen bei Daniel Ginzek damals bei Fortuna Düsseldorf.
Genau.
Den hat Holstein auch ganz gut kalt gestellt, aber das gewisse Qualitäten.
Da siehst du, dass der einfach eine Bundesliga-Qualität und eine Bundesliga-Erfahrung einfach mit in diese Mannschaft bringt. bringt. Und das ist bei einem Anthony Uccia natürlich ganz genauso. Grundsätzlich können wir natürlich ein anderes Spiel erwarten als jetzt noch am vergangenen Sonntag. Ja. Holstein wird das Heft des Handelns wieder mehr in die Hand nehmen, weil es ja auch einfach die eigene DNA ist. Es ist, finde ich, gut, dass man pragmatisch reagieren kann, wie am vergangenen Sonntag, dass man sagt, okay, dann lassen wir Magdeburg machen, aber nur in ungefährlichen Zonen, greifen dann selber zu. Holstein wird das Spiel machen, wird aber auch wieder zurück auf diese Prinzipien und diese Grundlagen gehen müssen, die sie am Sonntag gezeigt haben, ne? Mit diesem Vorwärtsverteidigen, aggressiv sein, wach in der Birne sein, laufen. Natürlich ist Laufen nicht alles, aber wir müssen es nochmal ansprechen. Holstein ist 4 Kilometer mehr gegangen als Magdeburg am vergangenen Sonntag, ne? Natürlich auch wegen der roten Karte, aber ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt war man auch schon seine 2,5 Kilometer in Front oder so, ne?
Das stimmt, das hat man ja auch nicht häufig bei Holstein. Eigentlich ist Holstein immer eher so der laufeffiziente Part. Meistens weniger Kilometer als der
Gegner. Ist ja auch einfach kein entscheidender Faktor. Weiß nur, dass Ole Werner zu seiner Kieler Zeit häufig gesagt hatte, wenn er mal drauf angesprochen wurde, auf die Laufleistung, das ist ein Parameter, das sagt überhaupt nichts aus. Ja. Du kannst ja, keine Ahnung, 20 Kilometer mehr laufen, wenn du die falschen Läufe machst, dann bringt es dir auch nichts. Ne?
Du musst also
aber nichtsdestotrotz, ich wollte damit nur sagen, Intensität muss halt gegeben sein.
Und das ist halt das, wo wir beim Vorwärtsverteidigen und so weiter sind. Du musst halt, das hat der HSV gezeigt am ersten Spieltag, du musst gegen Braunschweig höllisch aufpassen, dass du über diese Dominanz, die du naturgemäß haben wirst, nicht in die Konter läufst und du musst das Umschaltspiel von Braunschweig musst du konsequent verteidigen.
Genau.
Weil sonst rennen die wie gegen den HSV 4-mal in der ersten Halbzeit zu dritt aufs Tor zu und mittlerweile traue ich denen zu, dass sie davon 2 machen.
Ja. Besonders gegen Holstein. Ja. Aber nicht, dass wir es hier jinxen. Nee. Da sind wir auch nochmal bei den Begrifflichkeiten. Dominanz ist was anderes als Kontrolle. Du kannst ja auch ein Spiel kontrollieren, indem du selbst den Ball nicht viel hast, wenn du den Gegner in den entsprechenden Zonen nur kombinieren lässt. Oder du kannst es natürlich auch über den Ballbesitz kontrollieren, wenn du den Ball in Zonen trägst und eine gute Restverteidigung hast, dass du immer den Zugriff hast. Darüber kannst du Kontrolle herstellen. Reine Dominanz, optische Überlegenheit, wie man so gerne sagt, garantiert dir noch überhaupt keine Spielkontrolle. Und das ist genau das, worauf man gegen Braunschweig achten muss.
Genau. Und das in die richtigen Räume, das Spiel zu verlagern und so, das hat Holstein ja in der letzten Viertelstunde gegen Magdeburg auch gemacht. Also die haben es ja abgezockt, runtergespielt, klar, gegen einen weniger, trotzdem. Ja.
Also dass natürlich dann nochmal ein bisschen Hektik aufkommt in der Nachspielzeit durch die hohen Bälle und so, das ist klar. Aber dass man es bis dahin wirklich über weite Strecken halt geschafft hat, den Gegner in dessen eigene Hälfte zu drängen und da die Bälle auch wirklich festzumachen und mal den Kopf hochnehmen und nicht den Risikoball vielleicht spielen, sondern dann wieder den Ball zirkulieren lassen und nochmal verlagern und so weiter und darüber halt Zeit von der Uhr zu nehmen. Das fand ich schon stark.
Ja.
Klar, es war in Überzahl. Das wird jetzt gegen Braunschweig, sag ich mal, von der ersten Minute grundsätzlich erstmal anders. Ja. Wer weiß, ob es da jemals in diesem Spiel einen Platz verweist. Du musst mit 11-11 natürlich planen und trotzdem diese Kontrolle herstellen.
Ja, es ist ja auch so ein Spiel, du hast vorher ungefähre Idee, wie könnte das laufen, so. Im Endeffekt ist dann jedes Zweitligaspiel so, dass Kleinigkeiten in den entscheidenden Momenten einfach entscheiden. Wenn du jetzt früh in Führung gehst, dann kannst du das Spiel ein bisschen anders aufziehen, weil der Gegner natürlich reagieren muss. Dann geht es darum, ist ein Matchplan, hast du einen Plan B, wie sieht der aus, wie stellst du eventuell um und so weiter. Es ist für beide Mannschaften ja auch ein, jedes Spiel ist wichtig, bla bla. Es ist aber wirklich für beide Teams in einer gewissen Weise schon richtungsweisend. Holstein kann mit einem Erfolg etwas wackeligen Start in der Liga vollends vergessen machen.
Mit 8 Punkten hast du zwar noch nicht den Klassenerhalt, aber du stehst natürlich das ist dann alles schon mal eine gute sehr Basis, gut da, ne? auch wenn es natürlich noch nicht aussagekräftig ist, aber du hast eine gute Basis, um dann, wenn es aussagekräftig wird, Richtung Spieltag 9, 10, 11 oder so, dich halt gut zu positionieren. Du weißt, okay, du wärst Richtung Ende der Hinrunde, Richtung Winterpause oder so, wenn du so weiter performst, halt nichts unten da mit dem Keller zu tun haben und gehst mit einem guten Gefühl in diese 3 Monate Pause rein und so. Ja. Das ist natürlich jetzt alles noch Zukunftsmusik, aber
Für Braunschweig geht es halt darum, endlich Punkte zu holen. Ja. Wenn du dir überlegst, HSV, Heidenheim, Darmstadt kannst verlieren, Holstein kannst du auch verlieren.
Ja, du kannst gegen jeden verlieren.
So. Also
du kannst gegen
17 Mannschaften müssen die halt das Punkten anfangen und so nach dem Auftakt mit HSV Heidenheim denkst du halt schon, ach, Darmstadt, Kiel, vielleicht geht da was. So, wenn du jetzt nach dem Spiel wieder ohne Punkte und ohne Tore irgendwie da hängst, dann geht's halt langsam, sickert's auch in die Birne ein, ne? Und deswegen ist das für beide Mannschaften ein super wichtiges Spiel. Ich hoffe nicht, dass es wieder auf so ein grausames 0-0 hinausläuft.
Nee, aber ich brauche sag mal, nicht. Diesmal ist es auch alles so ein bisschen anders. Ich glaube, damals war es auch so ein Tag, der grau in grau war. Diesmal kriegen wir in Kiel ja wirklich gefühlt Samstag tropische Temperaturen, so meine ich. Wir gehen Richtung 29, 30 Grad und so. Das, was Holstein sonst nur von den Auswärtsspielen kennt, ne? Ja. Ganz Deutschland schwitzt, aber hier oben irgendwie sind wir in der Kühlkammer. Das wird sich am Samstag natürlich so ein bisschen drehen. Welchen Einfluss das aufs Spiel hat, das ist auch wieder Kaffeesatzleserei.
Ja, genau. Also das ist ja
zumindest wird es auch in Kiel mal Trinkpausen geben jetzt.
Ja, das ist ja schon mal ein Unterschied, aber ansonsten.
Auch für die Fans natürlich, ne? Die sich dann schnell was Neues holen können.
Fitnesstechnisch spielt das wahrscheinlich keine Rolle. Wenn du auf die ausspielst, immer hohe Bälle wegen der Sonne. Aber nee, das ist natürlich, keine Ahnung. Also das, viel kommt ja immer darauf an, wie du in so ein Spiel auch reinstartest, mit welcher Erfahrungswerte du in den ersten Minuten machst, ob du das Gefühl hast, du bist gesettelt, du kannst dir was reißen oder du machst irgendwie schon 2-3 Schnitzer am Anfang, dann wird's alles ein bisschen hektisch und so. Für Holstein mit den Ambitionen, die man hat, auch wenn die jetzt offen ausgesprochen immer noch Etablierungen in Liga 2 sind und so, aber die
Ambitionen, was sich natürlich wiederum beißt mit der guten Vorbereitung, genau, und den Aussagen danach, die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen.
Die gehen irgendwo Richtung oberes Tabellendrittel, würde ich jetzt mal sagen, und wenn du diese Ambition halten willst, dann musst du gegen Braunschweig gewinnen. Definitiv. Zu Hause.
Ja.
Das so, und wie gesagt, dann wären es 8 Punkte, dann sind wir noch entspannter als sowieso schon. Wenn nicht, dann müssen wir halt nächste Woche wieder in die andere Richtung schwenken und müssen wieder den Finger in die Wunde legen und sagen,
aber auch da kommt also alles wieder auf die, wie Marcel Rapp sagt, Spielleistung an. Also ich würde wieder sagen, ein Sieg ist einfach keine Pflicht, also das Einzige, was Pflicht ist, ist eine gute Leistung.
Ja.
So, weshalb man auch in Magdeburg durchaus mit einem Punkt hätte leben können mit dieser gezeigten Leistung. Ja. Wenn da 3 bei rumkommen, das ist das Salz in der Suppe.
Ich hatte übrigens in unserer Tipprunde natürlich 2-2 getippt nach den Eindrücken der ersten beiden Spiele.
Ich darf gar nicht sagen, was ich getippt habe, sonst kriege ich wahrscheinlich Trainingsverbot bei Holstein.
Das ist immer das Gute, wenn du nicht auf Holstein tippst und sie gewinnen, trotzdem ist auch okay.
Ja, genau. Also da bist du natürlich immer, das ist eine reine Win-Win-Situation. Ja, ja. Ne? Also Leute, bitte immer schön gegen Holstein tippen.
Mit allem Leben. Genau, lange Rede, kurzer Sinn. Wir lassen uns überraschen, wie es am Wochenende wird. Es könnte ein schöner Fußball-Sonnabend werden im Holstein-Stadion bei gutem Wetter. Attraktiver Gegner, auch als Aufsteiger. Eintracht Braunschweig immer noch Tradition, alte Oberliga-Nord-Tradition, Rivalität sozusagen.
Ich wollte gerade sagen, auch wenn es gefühlt der Süden der Republik schon für uns Nordlichter ist, ist es ja ein Nordduell. Ne?
Ja, genau. Ja. Und Traditionsclub, der in meinen Augen in die zweite Liga gehört.
Definitiv.
Und insofern, glaube ich, können wir uns drauf freuen. Und dann knüpft Holstein an das an, was sie in Magdeburg gezeigt haben. Dann da muss einem auch nicht bange sein. Denke ich, und dann ein bisschen, wie wir es gesagt haben, die Restfeldverteidigung, die Konterabsicherung gegen Ferrei, einen sehr spielstarken Spieler.
Die Basics gegen den Ball, aber auch mit Ball natürlich wieder mehr zeigen, weil es nicht der Konterfokus wird, den man jetzt in Magdeburg hatte.
Ja.
Das wird natürlich auch nochmal interessant zu sehen sein, weil man das in dieser Saison bisher noch nicht konsistent zeigen konnte, wie selbst das eigene Aufbau- und Übergangs- und Angriffsspiel wirklich mal über 90 Minuten auf die Platte gebracht werden soll. Das wird halt der nächste Entwicklungsschritt. Ja. Möglicherweise werden wir ihn sehen. Wenn wir ihn sehen, ist natürlich alles zu lesen, wie immer bei uns, bei KN Online. Im Live-Ticker, Spielbericht, Einzelkritik, Kommentar, das ganze Package werden wir natürlich wieder im Angebot haben. Richtig. Also klickt gerne rein, wenn ihr nicht selber im Stadion seid. Oder selbst wenn ihr im Stadion seid, holt euch auf dem Second Screen den Live-Ticker und gleicht es mit eurer Anwendung
ab. Ja, genau. Nachher selbst nochmal abstimmen für die Noten. Ne? Das macht ja auch mehr Spaß, muss man sagen. Wie hat man die Spieler selbst gesehen? Das ist ja auch nochmal ein bisschen Subjektivität ist da ja immer dabei. Das ist einfach so.
Das ist Fußball.
Auch wenn wir das.
Es ist ein subjektiver Sport.
Wenn wir das auf wissenschaftlich fundierten Grundlagen natürlich alles.
Selbst reden, da kommen wir wieder zurück zum Stichwort Raketenwissenschaft. Genau. Das ist natürlich das Raketenwissenschaft,
auf jeden Fall.
Ja. So, bevor wir uns hier verlabern. Ja.
Du musst auch los.
Jetzt. Ich muss los, Der Motor ist schon wieder angelassen. Genau. Und ich als umweltbewusster Mensch muss dann auch zusehen, dass ich langsam mit dem Ding in Gang komme.
Ne?
Also, Leute, haltet euch. Gute Gesundheit. Yes. Ein schönes Sportwochenende.
Schöne sonnige Woche.
Genau, und wir hören uns dann in der nächsten Woche am Mittwoch wieder mit einer neuen Folge Holstein 1:1. Bis dahin, ciao.
Tschüss.
Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.